Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen. Wir fragen einen Mann, der gerade ziemlich im Sturm steht, nämlich den Chef des Goethe-Instituts, wie er mit den Protesten gegen Schließungen von Instituten umgeht. Dann saßen wir im Publikum, als eine der politischsten Regisseure der Republik die Drei-Groschen-Oper inszeniert hat. Und dann beobachten wir, wie ein Literaturnobelpreisträger die Seiten wechselt und zum bildenden Künstler wird. Und außerdem, ja, schauen wir aber noch in New York vorbei bei Spike Lee. Letzte Woche ein ziemlicher Paukenschlag. Das Goethe-Institut muss heftig einsparen und tut es bei den Häusern und dem Personal, versucht das frei werdende Geld ins Programm zu stecken. Aber wie auch immer, 9 Institute werden schließen. Davon allein 3 Standorte in Frankreich. Und das hat bei unseren Nachbarn zu heftigsten Reaktionen geführt. Politiker, Kulturleute, alle protestieren, es kursieren Unterschriftenlisten. Die Rede ist von einer schweren Belastung für die deutsch-französische Freundschaft, Gift für den europäischen Gedanken und sogar vom französischen Präsidenten heißt es, er will das Thema bei den am Montag beginnenden deutsch-französischen Regierungskonsultationen ansprechen. Außenministerin Baerbock als politisch Verantwortliche wird sich vermutlich was anhören müssen. Protest gibt es unter anderem auch vom deutsch-französischen Jugendwerk, dessen Chef Tobias Bütow sagte uns dies.
Da geht es um Vertrauen, über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut. Für viele Partner in Frankreich hat sich die Presseerklärung so angefühlt, als ob sie eine SMS bekommen haben, in denen mal soeben nach ein paar Jahrzehnten die Freundschaft gekündigt wurde. Das macht man einfach nicht. Und ein Vertrauensverlust zwischen Deutschland und Frankreich muss um jeden Preis verhindert werden.
Fragen wir doch den Mann, der verantwortlich ist für den Betrieb der Goethe-Institute mit 158 Standorten in über 90 Ländern. Johannes Ebert, der Generalsekretär des Goethe-Instituts. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Eine Woche sind seit der Verkündung vergangen. Die Kritik wird immer lauter, vor allem auch in Frankreich. Wie gehen Sie damit um?
Das Goethe-Institut hat ein Zukunftskonzept vorgelegt, das darauf abzielt, auch in einer Situation enger finanzieller Handlungsspielräume und großer politischer Herausforderungen neue Spielräume sich zu erschließen. Und das führt dazu, dass wir auch Strukturkosten reduzieren müssen, um Handlungsfreiheit zu erhalten, um programmatisch arbeiten zu können, um auf Herausforderungen antworten zu können, wie beispielsweise, dass die Arbeit in illiberalen Kontexten immer stärker zunimmt, das Thema Fachkräfteeinwanderung, aber auch Herausforderungen der Digitalisierung oder des Klimawandels. Wir müssen handeln, wenn wir in diesen Zeiten auf diese Dinge reagieren wollen. Und dabei ist es halt so, dass es sehr wichtig ist, dass wir Strukturkosten senken, denn die Finanzräume sind eng und gleichzeitig sehen wir uns einer sehr großen Kostensteigerung gegenüber. Diese Strukturkostensenkung erreichen wir auch durch Eingriffe in das Netzwerk und wir mussten deshalb die Entscheidung treffen, dass wir insgesamt 9 Institute auf der ganzen Welt und ein Verbindungsbüro schließen und davon sind auch 2 Institute und ein Verbindungsbüro in Frankreich betroffen. Wichtig ist mir aber, dass wir weiterhin mit einem sehr starken Netzwerk in Frankreich vertreten sind. Mhm. Mit 3 Instituten in Nancy, in Paris und Lyon, mit einem kleinen Institut in Toulouse, mit einer Außenstelle in Marseille. Wir betreuen 12 Kulturgesellschaften dort, 22 Prüfungszentren. Also uns war es wichtig, dass wir die Arbeit dort fortsetzen können, denn die deutsch-französische Freundschaft ist für das Goethe-Institut und auch für mich persönlich sehr, sehr wichtig.
Das mag erstmal nachvollziehbar sein, was Sie sagen, und das steht ja alles auch in einem gewissen Kontext. Aber wir sehen auf der anderen Seite eben auch, dass die Kritik in Frankreich nicht abreißt, dass sie auch politisch durchaus inzwischen den Élysée-Palast erreicht hat. Offenbar, man hört aus dem Umfeld von Emmanuel Macron, dem Präsidenten, dass er auch ziemlich verschnupft sei angesichts dieser Schließungen dort, aber auch Regionalpräsidenten, Kommunalpolitiker, Wissenschaftler, Künstlerinnen und Künstler. Also die Stimmen werden immer lauter. Es gibt schon Unterschriftenlisten. Wie wollen Sie mit dieser sich immer weiter zuspitzenden öffentlichen Debatte in diesem so wichtigen Nachbarland umgehen?
Also ich glaube, dass wir sehr, sehr gut erklären müssen, warum wir dieses Konzept, dass das Goethe-Institut als gesamte globale Organisation in die Zukunft führen soll, warum wir dieses in dieser Form umsetzen. Und wir müssen, glaube ich, auch erklären, und das ist auch die Tatsache, dass das Goethe-Institut weiter mit einem starken Netzwerk in Frankreich präsent ist. Ich habe das gerade beschrieben. Und dass wir natürlich im Jahr 2023 auch sehr stark über Digitalisierung unsere Angebote an die Zielgruppen bringen können. Gerade die Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer sind in Frankreich eine enorm wichtige Zielgruppe für das Goethe-Institut. Und die Goethe-Institute haben schon vor diesen Entscheidungen begonnen, die Fortbildungen, die Seminare, die Workshops zum Teil digital durchzuführen. Also ich glaube, wir können unser Angebot in Frankreich aufrechterhalten, aber man muss das sehr gut erklären. Und man muss sehr gut erklären, dass das Goethe-Institut eine globale Organisation ist. In diesem Zusammenhang ist auch wichtig, dass wir natürlich auch die deutsch-französische Zusammenarbeit in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt haben im internationalen Bereich. Macron und Merkel haben im Aachener Vertrag beschlossen, dass deutsch-französische Kulturinstitute gegründet werden sollen. Und das ist ja schon ein sehr starkes Zeichen für diese Freundschaft. Und wir haben bereits in Palermo, in Ramallah, in Atlanta, in den USA ein deutsch-französisches Institut gegründet. In nächster Zeit steht Glasgow auf dem Programm, Erbil, Bishkek, Cordoba in Argentinien. Und so wird es mit deutsch-französischen Instituten auf internationaler Ebene weitergehen. Und ich glaube, diese Themen muss man immer wieder erklären. Und man muss erklären, dass das Goethe-Institut vor großen Herausforderungen global steht, genauso wie die Außenpolitik, wie die Bundesrepublik als Land. Und dass das Goethe-Institut handeln muss, um diesen Herausforderungen zukunftsfähig zu begegnen.
Ich vermute mal, es wäre für Sie einfacher, wenn es diesen Spardruck nicht gäbe und wenn Sie mit denselben Mitteln und denselben Ressourcen weiterarbeiten könnten. Ist das manchmal auch so eine Ambivalenz, dass man diese Wandlungen jetzt eben, diese Reformen, diese Einsparungen, diese Strukturreform machen muss unter einem Finanzdruck?
Also ich glaube, dass ohnehin eine Reform, eine Transformation notwendig ist. Die Weltlage hat sich im vergangenen Jahr in einer Art zugespitzt, wie wir das, glaube ich, noch nicht erlebt haben. Themen wie die Arbeit in illiberalen Kontexten, die Menschen, die für demokratische und liberale Werte auf der ganzen Welt einstehen, die man unterstützen muss. Wie gesagt, Thema digitale Herausforderungen. Alles das hat sich in den letzten anderthalb Jahren zugespitzt, auch bedingt durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Ich nenne für Deutschland davon abgesehen auch noch das Thema Fachkräfteeinwanderung. Also ich bin der Überzeugung, dass das Goethe-Institut, und diese Transformation haben wir eigentlich schon 2020 eingeleitet, eine Transformation nötig hat und dass wir in die Zukunft gehen müssen. Aber Sie haben natürlich recht, wir befinden uns in einem engen finanziellen Rahmen, der alle öffentlichen Haushalte im Moment betrifft. Und der noch verstärkt wird dadurch, dass weltweit eine große Inflation ist. Und unter diesen Rahmenbedingungen haben wir ein Zukunftsmodell entwickelt für das gesamte Goethe-Institut, das, glaube ich, auf alle diese Herausforderungen adäquat antwortet, indem wir nämlich Strukturkosten einsparen und unsere Handlungsräume durch die Erhöhung von operativen Programmmitteln, mit denen wir unsere Arbeit machen, erhöhen.
Was heißt das konkret, dass Sie eigentlich auch eine Strategie fahren, immer weniger das Institutionelle zu finanzieren, immer weniger Gebäude, Orte, Zentren und immer mehr tatsächlich auf die Programmarbeit? Welche Folgen hat das auch langfristig vielleicht für weitere Institute in der Welt?
Also ich glaube, es geht jetzt darum, eine gute Balance zwischen Strukturkosten und Programmkosten herzustellen. Das ist ein sehr umfangreiches Programm, das über 3 Jahre geht. Das betrifft das Netzwerk, das ist der erste Schritt. Es betrifft auch die Verkleinerung unserer Zentrale. Es betrifft auch das andere Ende der Kerze, nämlich mehr Einnahmen über Sprachkurse zu machen. Und wir schrauben da gerade an vielen Rädchen um, diese Handlungsspielräume zu erweitern. Strukturkosten per se sind nicht schlecht. Strukturkosten finanzieren Häuser, in denen sich Menschen treffen können, in denen Sprachkurse stattfinden. Sie finanzieren Personal, das alle diese Projekte durchführen kann. Aber im Moment stimmt die Balance nicht durch diese Kostensteigerung. Und diese Balance versuchen wir im Moment durch dieses Zukunftsprogramm herzustellen.
Könnte es eine weitere Schließung geben als die, von denen wir jetzt wissen seit einer Woche?
Derzeit sind keine weiteren Schließungen in Planung.
Kommen wir nochmal zum Schluss unseres Gesprächs zurück nach Frankreich. Da wurde zum Beispiel das Institut in Bordeaux oft erwähnt, auch in der Kritik, als Beispiel dafür, dass das eine Schließung sei, die vielleicht nicht allzu viel einsparen würde, aber eine jahrzehntelange Tradition beenden würde. Seit 1972 gibt es dort das Institut. Es hat 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also ein eher kleiner Standort. Lohnt sich tatsächlich, ich sag mal, der finanzielle Gewinn, wenn man den vergleicht mit dem kulturellen und politischen Schaden, den das anrichten könnte?
Niemand macht Goethe-Institute gerne zu. Goethe-Institute sind Orte der Begegnung, die für Deutschland und in diesem Fall Frankreich, aber auch für viele andere Länder stehen. Aber wir haben ein Gesamtkonzept, das ich als Vorstand auch unter einer globalen Perspektive betrachten muss. Und ich möchte gar nicht auf einzelne Institute eingehen, ob sich das gelohnt hätte oder das, sondern es ist ein Gesamtkonzept, das in sich schlüssig ist, das nach gewissen Kriterien, beispielsweise ein zentrales Kriterium war, dass wir Institute nur an Orten schließen, in denen mehrere Goethe-Institute sind, die das auffangen können, was ja in Frankreich der Fall ist. Da sind wir weiter mit einem starken Netzwerk präsent. Also das war ein wichtiges Kriterium. Und ich möchte gar nicht auf einzelne Standorte eingehen. Das ganze Konzept entspringt einer sehr genauen Analyse des globalen Kontextes, der globalen Herausforderungen, der finanziellen Rahmenbedingungen und dem Willen des Goethe-Instituts, in die Zukunft zu gehen. Mhm. Und auch an anderen Orten leichte Präsenzen aufzubauen. Das ist ja auch dort in der Planung.
Und das betrifft ja auch, Sie haben es ja erwähnt, also leichtere Präsenzen aufzubauen, zum Beispiel auch den Mittleren Westen in den USA, auch durchaus eine politisch, ja, durchaus labile auch Region, die man vielleicht immer wieder auch im Bewusstsein halten will für Deutschland, für Europa, Moldau, Kaukasus, Südpazifik. Das haben Sie auch schon letzte Woche vorgestellt, diesen Plan, dort also Veränderungen vorzunehmen. Aber auch Frankreich, und ich bleib doch nochmal einen Moment bei Frankreich, ist ja auch ein Land, was politisch durchaus in einer Krisenzeit lebt. Auch die nächste Präsidentschaftswahl könnte knapp ausgehen. Es könnte jemand wie Marine Le Pen Präsidentin werden. Dann wäre das deutsche-französische Verhältnis sowieso nochmal auf einem ganz anderen Level. Also auch dort in unserem Nachbarland kann man ja vielleicht nicht unbedingt davon ausgehen, dass alles stabil ist und dass man sich einfach so verlassen kann auf das gute deutsch-französische Verhältnis, oder?
Aber ich bleibe auch dabei, dass wir in Frankreich mit einem starken Netzwerk aus drei Instituten in Paris, in Nancy, in Lyon, einem kleinen Institut in Toulouse, einer Außenstelle in Marseille und vielen, vielen Partnern bleiben, mit denen wir natürlich weiter zusammenarbeiten werden. Und ich muss auch sagen, diese Handlungsspielräume, die werden sich natürlich auch für Frankreich ergeben. Auch die drei Institute und das Institut in Toulouse, die dort verbleiben, werden mehr Projektmittel zur Verfügung haben, um Programme durchzuführen. Es kann eben nicht sein, dass die Strukturkosten aufgrund der engen Rahmenbedingungen und der Kostensteigerung im Ausland so stark wachsen, dass wir Häuser haben, die aber gar nicht mehr agieren können, weil ihnen keine Programmmittel mehr zur Verfügung stehen. Insofern ist das Konzept auch durchaus geeignet, die Handlungsfähigkeit der Institute in Frankreich zu erhöhen.
Das sagt Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts, eine sehr traditionsreiche Einrichtung mitten in einem heftigen Reformprozess unter auch durchaus finanziell schwierigen Bedingungen. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank, Herr Balzer.
Das legendärste Stück Musiktheater zum Thema Unwägbarkeiten des Kapitalismus, das dürfte wohl die Dreigroschenoper von Brecht und Weil sein, wie dort Unterweltgrößen versuchen, ihre Geschäfte zu machen, wo sogar die Liebe Geld kostet. Das alles mit legendären Songs natürlich, wie dem von Maggie Messer.
Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McKeith, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht.
So zu hören heute Abend in Dresden am Staatsschauspiel, inszeniert von Volker Lösch, die Drei-Groschen-Oper von Brecht und Weil. Aufwendig, das alles zu inszenieren und natürlich auch prädestiniert für aktuelle Bezüge in Dresden am Staatsschauspiel. Dort spielt nämlich plötzlich die AfD eine Rolle. Und den ganzen Abend für uns hat gesehen Michael Lages, der aus dieser Premiere kommt. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Also, wie genau hat Volker Lösch, der ja nun als wirklich sehr politischer und durchaus auch radikaler Regisseur gilt, der auch immer auch zum Teil Laien auf die Bühne gebracht hat, viele, viele Abende auch zur politischen, sozialen Spaltung gemacht hat. Wie bringt er die AfD mit ins Spiel?
Indem er ihr eine der beiden Hauptrollen zumisst, die Familie Peachum, die bei Brecht und Weil ein Bettlerimperium leitet, die ist hier die regionale AfD-Spitze, die gerade Landtagswahlkampf macht und fest damit rechnen kann, dass der Gatte irgendwann demnächst mal Ministerpräsident wird. Das ist die AfD, die in diesem Spiel eine Rolle spielt, die einem wirklich schwer auf den Magen schlägt, weil Lösch hat den ganzen Abend über tatsächlich das ganze Repertoire des AfD-Diskurses, also des AfD-positiven Diskurses, im Stück abgebildet. Also es ist ein bisschen so, als wenn man das Parteiprogramm inszenieren würde. Das finde ich immer ein bisschen fahrlässig, zumal die AfD-Spitze in diesem Fall, also Familie Peachum, keinen wirklichen Gegenspieler hat. Denn das, was McKeith ist,
das wäre ja eigentlich, ne? Mackie Messer, das wäre ja eigentlich der Gegenspieler, ne?
Im Original wäre es das, ja. Ist es hier nicht. Hier ist
der
es nur eine andere Form. Hier ist es nur eine andere Form von Rechtsradikalismus, denn McKeith und seine Platte, also diese Gangsterbande, sind so versammelte Verschwörungstheoretiker, die eigentlich die Monarchie in Sachsen wieder haben möchten. Die Heirat zwischen McKeith und Polly ist auch gleich verbunden damit, dass der McKeith quasi zum Kurfürst von Sachsen erklärt wird und seine Gattin zur Kurfürstin. Es ist also auch ein bisschen extrem albern und stark an den Haaren herbeigezogen. Aber tatsächlich ist der Konflikt ausgetrieben, der ja ein sozialer ist. Denn der Bettlerkönig hat die Massen der Bettler für sich und kann sozusagen das Stück hin und her bewegen und auf und ab und gegen und für McKeith. Hier kann alles nur enden, und das tut es dann tatsächlich am Schluss, darin, dass McKeith und der, das heißt übrigens PFD, Perspektive für Deutschland, nicht AfD, im Stück jedenfalls, dass die gemeinsame Sache machen und gemeinsam natürlich den Landtagswahlsieg feiern.
Vermutlich hat er diesen Namen da gewählt, um nicht in juristische Auseinandersetzungen zu kommen. Aber es gibt da noch so eine Szene, wo es um das Stichwort Freiheit geht. Vielleicht hören wir kurz mal rein.
Ihr seid hier, weil wir für eine Sache stehen.
Freiheit!
Freiheit!
Ein großer, umkämpfter Begriff, der da offenbar, also so hört sich jedenfalls an, im Chaos versinkte.
Nee, das ist die Bande um McKeith, also die aus unterschiedlichsten Verschwörungstheorien gespeiste Ideen haben. Einer trägt übrigens tatsächlich den berühmten legendären Aluhut als Kostüm. Die sind tatsächlich für jede Freiheit, sofern es eine deutsche oder sächsische ist und nicht etwa die eines Schwulen oder eines Fremden oder eines Zugereisten. Das ist sozusagen der pure, der nicht parteigebundene Faschismus, der da tobt. Mag man für chaotisch halten, ist aber sehr zielgerichtet. Und der andere, sozusagen der Gegenspieler, ist eben tatsächlich die Familie Peachum, die für die PFD steht. Aber beides zusammen ist natürlich das, wofür Lösch so lauthals wie vielleicht noch nie in Dresden natürlich warnen will. Aber es tut mir schrecklich leid. Ich finde sozusagen das Zitieren von all dem, was da an Fürchterlichkeiten in deren Köpfen herumschwurbelt, das Zitieren finde ich nicht so wirklich widerständig. Und weil das nicht so ist und in der Tat nicht so ist, kommt am Schluss, wenn der Vorhang dann gefallen ist, kommt ein Aktivist aus Zwickau auf die Bühne und ruft uns alle dann dazu auf, fleißig Widerstand gegen rechts zu leisten.
Als Teil der Inszenierung, oder war das eine spontane Einladung?
Als Nachrede, sozusagen als Epilog.
Also nicht mehr künstlerische Nachrede, als jemand, der wirklich Aktivist ist.
Ein ganz normaler, echter Aktivist aus Zwickau. Mhm. Und in dieser Kombination von Zitat, 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 Zitat und dann am Schluss sagen, ja, aber wir sind doch eigentlich alle fürchterlich widerständig. Das finde ich, es tut mir schrecklich leid, das finde ich verlogen.
Michael Lage ist ziemlich, ich sag mal, mit sehr negativen Eindrücken aus dieser Premiere in Dresden.
Ja, ich will auch ganz schnell noch sagen, man kann viel mit der Dreigroschenoper machen. Sie hat viel von dem Potenzial, was Lösch sucht, aber so wie er das Stück hier quasi vernichtet, außer der Musik von Kurt Weil, die sehr akkurat und genau gespielt wird, das finde ich fatal und geht mir fürchterlich auf die Nerven.
Das sagt Michael Lages, der also aus dieser Premiere kommt am Dresdner Staatsschauspiel, die Dreigroschenoper, inszeniert von Volker Lösch. Vielen Dank.
Nach dem Juwelendiebstahl von 2019 aus dem Grünen Gewölbe stellen die staatlichen Kunstsammlungen Dresden ihr Sicherheitskonzept neu auf. Dafür sei eine Abteilung Sicherheit gegründet worden, sagte der kaufmännische Direktor. Investiert werde zudem in die Museumsgebäude und die Technik. Allein für das Residenzschloss seien rund 20 Millionen Euro veranschlagt. Auch würden die Sicherheitszentralen der staatlichen Kunstsammlungen Dresden künftig mit eigenem Personal besetzt, statt wie bisher von externen Dienstleistern. Bei dem Juwelendiebstahl von 2019 waren 21 Schmuckstücke aus dem grünen Gewölbe gestohlen worden. 18 Teile wurden zurückgegeben. 5 Männer wurden zu Haftstrafen verurteilt. In New York sollen 6 als NS-Raubkunst eingestufte Werke des österreichischen Künstlers Egon Schiele versteigert werden. Das teilte das Auktionshaus Christie's mit. Darunter sind 3 Aquarelle, deren Wert auf bis zu 2,5 Millionen Dollar geschätzt wird. Sie sollen ab dem 9. November verkauft werden. Die Werke waren ursprünglich im Besitz des jüdischen Kabarettisten und Kunstsammlers Fritz Grünbaum, der 1941 im Konzentrationslager Dachau starb. Die Erben Grünbaums hatten jahrelang für die Rückgabe gekämpft. Ende September erklärten sich mehrere US-Museen einverstanden, die Bilder zu restituieren. Egon Schieles Kunst wurde von den Nazis als entartet angesehen und größtenteils versteigert oder ins Ausland verkauft. In Frankreich wird ab morgen eine Mindestliefergebühr von 3 Euro für den Online-Versand von Büchern eingeführt. Das Gesetz untersagt auch die Übernahme der Portokosten durch den Verkäufer. Mit der Maßnahme für Buchbestellungen unter 35 Euro will die Regierung den traditionellen Buchhandel und unabhängige Buchhändler schützen. Für diese fallen im Durchschnitt zwischen 6 und 7 Euro Portokosten an. Mit der Regelung wolle man den fairen Wettbewerb wiederherstellen, sagte Frankreichs Kulturministerin Rima Abdul-Malak. Der Online-Riese Amazon will gegen die Maßnahme beim französischen Staatsrat Berufung einlegen.
Rosario Bona mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Und noch eine wichtige Nachricht, die uns heute erreicht hat und die betrifft unser Haus, unsere Abteilung Hörspiel und Feature, wo ein ganz hervorragendes Hörspiel produziert worden ist. Ich persönlich war schon immer sehr überzeugt davon, aber jetzt hat es auch der Prix Italia gesehen und hat diesen Prix Italia diesem Hörspiel zuerkannt. Zum 75. Mal wurde diese wohl eine der wichtigsten internationalen Auszeichnungen für Radioproduktion vergeben an das Hörspiel Campo von Laura Uribe. Und da geht es um starke Frauen in Mexiko. Die Spurensucherinnen, La Rastreadoras, so heißt es, sie graben nach Überresten von Opfern der Drogenkartelle, um den Angehörigen Gewissheit zu geben.
Wie ich so laufe, sinkt plötzlich mein Fuß ein. Also fange ich an zu graben. Und dann, ich konnte es kaum glauben, liegt da ein paar Meter weiter ein Mädchen. Mit Schuhen und allem. Ach Mädchen, du musst mich zurückgeholt haben, denn sonst ist hier niemand. 30 Körper haben wir an diesem Tag gefunden, in diesem Grab. Und angeblich war auf diesem Grundstück nichts.
Ein kleiner Eindruck aus dem Hörspiel Campo, produziert hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur und seit heute also auch Träger des Prix Italia, eines der wichtigsten Preise für Radiokunst. Unsere Redakteurin Barbara Gerland hat dieses Stück produziert und freut sich natürlich über die Juryentscheidung sehr und hat uns diese Nachricht geschickt.
Die Prix Italia Jury begründet ihre Entscheidung. Die Autorin vertieft unser Verständnis für einen traumatischen Verlust, sowohl individuell als auch kollektiv, indem sie das Medium Radio auf eine künstlerische und persönliche Weise nutzt, die über die reine Faktenvermittlung hinausgeht und dieses Hörspiel zu einem echten Kunstwerk macht.
Barbara Gerland, Redakteurin hier von Hörspiel und Feature von Deutschlandfunk Kultur in Bari, dort wo heute also der Prix Italia für Campo vergeben wurde. Und das können Sie sofort hören in der DLF-Audiothek, dieses wunderbare Hörspiel, oder auf unserer Seite hörspielundfeature.de. Gestern haben wir noch Jon Fosse für seinen Nobelpreis gefeiert und heute kümmern wir uns nochmal um einen Nobelpreisträger für Literatur. Ist schon eine Weile her, aber er hat ihn auch, nämlich Orhan Pamuk, der wohl bekannteste türkische Schriftsteller und offenbar auch ein sehr vielseitiger Mann. Er ist nämlich auch Künstler und zeigt jetzt seine Werke in Dresden. Die haben viel mit seiner Literatur zu tun. Museum der Unschuld. Da geht es einen Roman, den er mal geschrieben hat und der auch Grundlage dieser Werke ist, die jetzt dort in der Gemäldegalerie Alte Meister zu sehen sind. Und Istanbul, also die Stadt zwischen Ost und West, die spielt für Orhan Pamuk, das hat heute in Dresden gesagt, auch eine zentrale Rolle.
Die meisten dieser Dresdner Vitrinen sind Erinnerungen an alle meine anderen Arbeiten. Aber das wichtigste Kriterium ist Konfrontation oder Harmonie von Ost und West. Wenn man von Ost-West-Gegensätzen spricht, dann sage ich, nein, sie werden alle vereint in Istanbul.
Orhan Pamuk heute in Dresden, und in Dresden war auch für uns der Kritiker Ingo Arendt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie darf man sich das vorstellen, das Museum der Unschuld? Die Überschrift hier über diese Ausstellung ist der Trost der Dinge. Aber es geht um Literatur von Orhan Pamuk und es geht um Objekte. Was ist da zu sehen?
Es ist das Museum of Innocence zu sehen, das er in Istanbul 2000 eröffnet hat. Das bebildert eigentlich einen Roman, den er geschrieben hat, der die Liebe zwischen Kemal.
Der auch so heißt.
Der auch so heißt, das Museum der Unschuld, der die Liebe zwischen Kemal und Füsun beschreibt in 81 Kapiteln. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, macht es Sinn, ein bestehendes Museum, das ja in Istanbul eben in dem Stadtteil Çukurcuma steht, in ein anderes zu verlegen? Und ich glaube schon, dass es Sinn macht, denn dieses Museum wird oft so ein bisschen als wie eine touristische Kuriosität wahrgenommen, so ein Schriftsteller, verschrobene Idee, den Roman eben in Bildern darzustellen. Aber im Grunde stellt dieser Roman und das Museum die Frage nach dem Museum an sich, nämlich nach dem Sammeln, nach den Objekten und der Art und Weise, wie man sie präsentiert und welche Bedeutung sie dabei entwickeln. Und von seinem Museumsverständnis erweist sich Pamuk da also als ein sehr klassischer Museumsmensch. Er legt eben Wert auf konkrete Objekte, während man heute die Sachen ja eher im sozialen Kontext darstellt. Das grenzt manchmal etwas an einen Dingfetischismus, wie er in so Alltagsgegenstände verliebt ist, aus der Zeit, in der seine Romane spielen. Aschenbecher, Limonadenflaschen, Filmplakate oder ein anatomisches Modell mit einem offenen Herzen, das den Liebesschmerz symbolisiert, in dem es in diesen Roman geht. Das sind alles so Objekte aus der Zeit zwischen 1950 und 2000. Die sind nachgebaut oder er hat sie auf Flohmärkten gekauft, während die Zuschauer sie für Originalrequisiten der Liebesgeschichte dieses Romans halten. Also ein schönes Verwirrspiel zwischen Fakt und Fiktion, das dabei rauskommt. Und der Ausstellungstitel, der Trost der Dinge, der spielt darauf an, dass diese konkret vorhandenen Dinge die Erinnerung an etwas konservieren, das unwiederbringlich verloren ist. In dem Fall des Romans ist das eben diese unvollendete Liebe von Kemal zu seiner armen Verwandten Füsun. Und im Museum erinnern die Objekte eben an die vergangene Zeit. Das nenne ich die Kraft der Dinge, hat Orhan Pamuk einmal gesagt. Sie sind eine tröstende Kraft gegen die vergehende Zeit. Und wenn man so will, ist die Ausstellung auch ein Plädoyer für ein Museum des einzelnen Menschen anstelle der vielen Museen für Völker und Nationen, das Orhan Pamuk auch in einem kleinen Museumsmanifest in einer Begleitpublikation für die Ausstellung niedergeschrieben hat.
Dann, soweit ich weiß, die beiden kommen nicht wirklich zusammen und er sammelt dann Gegenstände von ihr und eröffnet dann dieses Museum. Das ist, glaube ich, Gegenstand dieses Romans und so findet sich das offenbar auch in dieser Ausstellung jetzt in Dresden wieder. Mhm. Jetzt fragt man sich natürlich, warum gerade Dresden, inwieweit bezieht er sich da auf die Sammlungen vor Ort?
Ja, in einem zweiten Teil der Ausstellung hat sich Pamuk eben mit dieser Sammlung auseinandergesetzt und er präsentiert in 19 neuen Kabinetten, die er nach dem gleichen Collagenmuster wie diese Kabinette des Romans zusammengestellt hat, auf die alten Meister in Dresden. Also einzelne Bilder aus der Dresdner Sammlung, die ihn inspirierten, hat er mit Versatzstücken aus der islamischen Bildwelt kombiniert. Und das Ganze ist jetzt weniger verstaubt geworden, als ich das befürchtet hatte, als ich die Ankündigung der Ausstellung sah, alte Meister und so weiter. Diese Kabinette ähneln immer so wie so Traumlandschaften, also erinnern an Magritte oder an die berühmten Boxes von dem US-Künstler Joseph Kosiff, der so poetische Assemblagen zusammengestellt hat. Das sind wie so kleine Wunderkammern und oft spielen die Gegenstände, die er dafür ausgewählt hat, auch eine Rolle in seinen Romanen, wie etwa ein schwarzes Telefon, das er auf ein niederländisches Stillleben aus dem 17. Jahrhundert gesetzt hat.
Hat das Ganze auch eine politische Dimension, immer wenn wir über die Türkei sprechen? Natürlich schwingt dann immer auch die politische Lage im Land mit?
Nee, die Ausstellung ist eben der Auftakt zu einer mehrjährigen Programmreihe der Dresdner Museen über die Kunst und Kultur der Türkei aus Anlass des 100-jährigen Republikjubiläums. Man könnte vermuten, dass da auch irgendeine kleine Spitze drinsteckt. Pamuk ist aber natürlich nicht der Mann für die lautstarken politischen Statements. Man kann von ihm jetzt in dem Sinne auch unter den repressiven politischen Bedingungen, die in der Türkei herrschen, kein Fanal gegen die aufkommende türkische Diktatur erwarten oder so etwas. Auch wenn Pamuk von sich selbst mal gesagt hat, dass er sein Land dadurch liebt, dass er es kritisiert. Ich glaube, das politische Signal ist, dass man die Ausstellung bewerten kann, ist der symbolische Akt der interkulturellen Kommunikation, der Dialog zwischen dieser westlich geprägten Bildwelt und der islamischen geprägten Bildwelt liegt. Und mit ganz interessanten Beispielen, wie ich es eben gesagt habe. Und es geht Pamuk, und das ist das Politische, darum, die Stereotypien dieses interkulturellen Dialogs zwischen Ost und West, wie wir es in dem O-Ton eben auch gerade gehört haben, zu überwinden.
Also auf nach Dresden, um sich das anzuschauen, was Orhan Pamuk dort zeigt in seinem Museum der Unschuld, was er der Trost der Dinge genannt hat. So ist die Ausstellung beschrieben in der Gemäldegalerie Alte Meister, für uns gesehen von Ingo Arendt. Herzlichen Dank.
Gerne.
Hello.
Hallo.
Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Barack Obama.
My name is Ed Snowden.
Zu der Panik unter den Besuchern war es vor dem Love Parade-Gelände am ehemaligen Güterbahnhof in einem Tunnel gekommen.
100 Jahre Radio.
Wir schaffen das.
18. Januar 2010. D-Radio Wissen, heute Deutschlandfunk Nova, geht auf Sendung.
D-Radio Wissen. Agenda.
Ich sage noch einmal freundlich guten Morgen an dieser Stelle. Wir haben es geschafft, da sind wir, D-Radio Wissen. Ja, wir haben noch ein bisschen aufgeräumt, die Pizzakartons von der letzten Nacht. Wir haben auch noch mal ein bisschen feucht durchgewischt, damit auch alles schön aussieht. Und was dann hier ganz genau passiert auf D-Radio Wissen, das erschließt sich Ihnen dann hoffentlich im Laufe des Tages. Allerdings hoffentlich auch nicht so ganz. Sie wissen ja, Beziehungen, denen das Mysterium abhanden kommt, die sind dann irgendwann auch entsetzlich langweilig. Und das wollen wir natürlich ganz entschieden nicht Sie langweilen. Dann schon lieber Ihnen ab und zu mal ein bisschen auf die Nerven gehen. Schauen wir mal, wie wir das auf die Reihe kriegen.
100 Jahre Radio. 100 Jahre Radio.
So, ein radikaler Regisseur beschäftigt uns jetzt, der dennoch auch im Mainstream sehr erfolgreich war und immer noch ist, einer, der schon früh große Filme zum Thema Rassismus gemacht hat, nämlich Spike Lee. Regisseur von Malcolm X oder Do the Right Thing oder She's Gotta Have It. Ein Mann, der groß geworden ist in Brooklyn, und genau dort wird ihm jetzt auch eine ganze Ausstellung gewidmet, der er auch vieles Persönliche gestiftet hat. Antje Pastenheim hat sich für uns umgeschaut.
Fight the Power, die Macht bekämpfen, das ist nicht nur die musikalische Botschaft. Im kämpferischen Musikvideo für die Band Public Enemy hat Spike Lee es bildlich festgehalten. Natürlich gedreht in Brooklyn, da wo der 1957 in Atlanta geborene Querdenker aufgewachsen ist. Wo der große Erzähler des Kinos hingehört und seine Power sammelt für Geschichten, mit denen er die verkorkst rassistische Geschichte seines Landes erzählen kann. Erklärt auch die Kuratorin der Ausstellung im Brooklyn Museum, Kimberly Gant.
Yes, well, I mean, he's, you know, been here for a long time, grew up here.
Er ist hier aufgewachsen, lebt hier die ganze Zeit. Einige seiner ikonischen Filme handeln hier. Sein Studio 40 Acres and the Mule ist hier seit 40 Jahren. Und wir sind das Brooklyn Museum.
Wanted to definitely make sure that we connected with that.
Spike Lee selbst hat nicht nur seine Meinung zum Konzept der Ausstellung gegeben, sondern auch noch viele Objekte zur Ausstellung aus seinem Privatbesitz beigesteuert, erzählt der Filmemacher vor der Eröffnung in einem Fernsehinterview im rechten Sender Fox News. Viele Leute, die in mein Büro hier in Brooklyn kamen, sagten, das sieht hier aus wie in einem Museum und jetzt brauchen sie nicht mehr in mein Büro kommen, sie können gleich ins Brooklyn Museum kommen und sich treiben lassen, wie durch eine begehbare Collage. Zum Thema Black Culture und afroamerikanische Geschichte. Ob in Spike Lees Filmen wie Malcolm X oder Do the Right Thing, in denen er von der gewaltsamen Entladung gesellschaftlicher Spannungen erzählt.
Music without the whole show. Sports, politics, photography.
Ob in Musik, Sport, Politik, Fotografie. Die Leute sollen einen Eindruck davon bekommen, wie seine Hauptthemen sich durch sein ganzes Werk ziehen. Wie sie auch seine Landsleute spalten, in die, die seine Arbeit loben, und in die,
die in ihr Gefahrenpotenzial wittern. Und der provokante schwarze Filmemacher sagt kurz vor der Ausstellung zur rassistischen Politik des Gouverneurs von Florida, Ron DeSantis, im Fernsehsender CNN:
"You love America by learning the truth.
Du lernst Amerika zu lieben, wenn du die Wahrheit lernst, das Gute und andere und Schlechte. Das ist Amerika. Wir versuchen, einen Traum zu verwirklichen. Darüber hat Martin Luther King gesprochen, aber wir können nicht den Blick nach vorn richten, ohne zu sehen, was links und rechts passiert."
Look straight ahead and not see what's happening to your left and your right.
Es sind Bilder aus Spike Lees Leben, ebenso wie von seinen Ikonen. Wahlkampfposter von Barack Obama oder das Bild America the Beautiful, in dem der New Yorker Maler Norman Lewis die Aufläufe des Ku Klux Klan festhält. Wie auf Spike Lees berühmten Dolly-Shots, den leichten Kamerafahrten auf Schienen, können sich Besucher hindurchtreiben lassen und es ähnlich wie der Geschichtenerzähler selbst erleben. Und so soll auch diese Ausstellung Besucher aller Generationen miteinander verbinden, sagt Kuratorin Kimberly Gant. Vielleicht weiß ein kleines Kind nicht, wer Ella Fitzgerald ist. Und wenn es mit seiner Mutter oder Oma hier ist, dann können sie es ihm erklären. Sie können gemeinsam ihre Lieder hören, können Jazz oder Hip-Hop hören, die Mode sehen. Das soll uns alle daran erinnern, dass sich alles mit der Zeit verändert.
Just evolves and changes depending on the circumstances and the moment in time.
Spike Lee also in New York, sein Werk zu betrachten, zu bewundern und zu hören und zu sehen. Und für uns schon beobachtet von Antje Passenheim. So, jetzt geht es um Puppen, die ja bekanntlich sehr lebendig sein können. Manchmal sogar auf eine gespenstische Art und Weise, wenn Puppen ja plötzlich lebendig werden, eine Seele bekommen. Für die meisten sind Puppen ja auch die ersten Begegnungen mit dem Theater. Und das Schöne ist, Puppenspiel ist mehr als Kindertheater. Da ist es auch gut. Aber Puppen gehören auch dazu, wenn Erwachsene im Publikum sitzen. Und wenn es nach mir ginge, könnte das deutlich öfter passieren, dass Puppen da eine Rolle spielen im, ich nenne es jetzt mal, Erwachsenentheater. Und das passiert auch immer öfter. Sind Puppen auch auf den großen Stadt- und Staatstheaterbühnen zu finden? Und warum das so ist, das beschäftigt unseren Theaterpodcast, der jetzt raus ist. Unter anderem ist da auch dabei der gefeierte österreichische Puppenspieler Nikolaus Habian, hier im Gespräch mit meiner Kollegin Susanne Burkhardt.
Nikolaus, du hast gesagt, das ist Mitmachstheater von der schlimmsten Sorte. Da du das ja machst, kann es so schlimm ja nicht sein. Und vielleicht erklärst du uns mal, was genau du damit gemeint hast.
Ja, ich habe das sehr liebevoll gesagt. Und zwar Mitmachtheater der schlimmsten Sorte meine ich, das ist Mitmachtheater, wo man am meisten leisten muss, aber was dem Publikum vielleicht nicht auf den ersten Blick bewusst ist. Das heißt, die Puppe ist ja eine, also ist ja die Projektionsfläche schlechthin. Und die Art und Weise, wie ich mit der Puppe spiele, ist so, dass die Puppe ja in ihren Möglichkeiten, in ihren Bewegungsmöglichkeiten sehr beschränkt ist. Also gerade die Klappmalpuppe ist eine der einfachsten überhaupt. Das ist Klappe auf, Klappe zu und das war's. Und die hat keine Mimik in meinem Fall oder manchmal hat sie auch gar keine Beine. Und das Interessante ist, dass das Publikum alles das, was der Puppe fehlt, muss sie substituieren. Und dadurch ist dann im Endeffekt die Puppe, kommt die ganz nah an das, was die Zuschauerinnen und die Zuschauer sehen möchten oder was sie für sich in diese Puppe hineininterpretieren. Dadurch kommt die Puppe immer sehr, kann die sehr persönlich werden und sehr berührend werden. Und das meinte ich mit dem Mitmachtheater.
Also mehr über modernes Puppenspiel, vor allem für Erwachsene, in unserem Theaterpodcast. Den bekommen Sie überall, wo es Podcasts gibt oder unter deutschlandfunkkultur.de oder einfach auch, was ich so sehr empfehle, unsere Audiothek, die Sie als App bekommen, entweder für iPhone oder für Android. So, und jetzt schauen wir in die Feuilletons auf die Kulturseiten des nächsten Tages, also in diesem Fall vom 7. Oktober, und das tut Lotta Wieden.
Daniel Kehlmann spricht in der Süddeutschen Zeitung erstmals über seinen neuen Roman »Lichtspiel«. Dessen Hauptfigur, Georg Wilhelm Pabst, heute weitgehend vergessen, war in den 1920er Jahren ein gefeierter Stummfilmregisseur und außerdem Entdecker von Greta Garbo. Das Besondere an Pabsts Werdegang ist, dass er Ende der 30er Jahre nach einer kurzen Zeit im Ausland zurückkehrt ins Deutsche Reich, wo er für Goebbels drei Filme dreht. Das Problem, so Daniel Kehlmann, seien aber nicht die Filme selbst, sondern dass Pabst sie überhaupt gemacht habe. Frage der SZ. Papst argumentiert, dass die Kunst immer größer sei als die Politik und Shakespeare schließlich auch nicht in einer Demokratie gearbeitet habe. Gehen Sie damit? Kehlmann, wenn ich das für komplett richtig halten würde, hätte ich den Roman nicht geschrieben. Aber wenn ich das für komplett falsch halten würde, hätte ich ihn auch nicht geschrieben. Ich glaube, dass es möglich ist, viele kleine Schritte zu machen, von denen jeder für sich vertretbar scheint, aber insgesamt führt der Weg dann doch in ein Gelände, in dem man sich nicht aufhalten sollte. Warum Daniel Killmanns neues Werk in der Süddeutschen trotz allem als komisch durchgeht, was der Schriftsteller von Anna Netrebkos Auftritten an deutschen Opernhäusern hält und weshalb es seiner Meinung nach wichtig ist, sich permanent Urteile über alles und jeden zu bilden, lesen Sie bitte selbst. Wir aber blättern hinüber zum Berliner Tagesspiegel zu einem Text von Gerhard Fowe, der das gerade erschienene Sachbuch Triggerpunkte mit Lob geradezu überschüttet. Triggerpunkte, geschrieben von den Berliner Soziologen Stefan Mau, Thomas Lux und Linus Westhäuser, beschreibt eine deutsche Gesellschaft, die keineswegs tief gespalten sei, sondern die mehrheitlich noch immer in die politische Mitte strebe. Das Buch, so Fowe, biete eine umfassende Kartierung der öffentlichen Meinung in Deutschland mit bislang unerreichter Tiefenschärfe dank umfangreicher empirischer Untersuchungen. Entstanden sei ein Meisterstück der politischen Soziologie, ein Muster, wie Sozialwissenschaften auf Basis empirischer Evidenz treffsichere Diagnosen und hilfreiche Ratschläge liefern könnten. Apropos Ratschläge. Peter Laudenbach hat einen für Bundeskulturministerin Claudia Roth. Anlass ist die Vergabe des diesjährigen Literaturnobelpreises an Jon Fosse, einen Schriftsteller, über den der Regisseur Falk Richter in der Süddeutschen Zeitung schreibt: In Fosses Stücken wird viel geschwiegen. Wenn in einer Szene mehr als 20 Mal die Anweisung kurze Stille, Stille oder langes Schweigen steht, können die Schauspieler auf der Probe schon mal in tiefe Verzweiflung geraten. Wie macht man das, dass die Zuschauer dranbleiben? Im schlimmsten Fall sind Fosse-Inszenierungen nämlich tödlich langweilig. Im besten Fall sind es Gedichte über das Menschsein an sich. Und Peter Laudenbach? Der schweigt nicht, sondern schreibt, ebenfalls in der SZ, wenn alles gesagt ist, aber noch nicht von allen, und wenn dann die üblichen Verdächtigen Allgemeinplätze in Endlosschleife aneinanderreihen, damit man merkt, dass sie auch noch da sind, befindet man sich entweder in einer lebenszeitverschwendenden Bürokonferenz oder man liest aus Versehen eine Pressemitteilung aus dem Büro von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Diese hatte verkünden lassen, der Literaturnobelpreis für Fosse sei eine sehr gute Nachricht für die Theaterszene, die davon sicherlich profitieren wird. Anzunehmen sei, so Laudenbach, dass das Theater diesen Tipp aber gar nicht brauche. Immerhin war Fosse bereits Anfang der Nullerjahre der meistgespielte Dramatiker Europas. Hübsch sei auch, dass Claudia Roth dann auch noch Fosses knappe, sparsame Sprache lobe, ohne auch nur zu bemerken, an wem sie sich ein Beispiel nehmen könnte.
Lotta Wieden mit den Feuilletons, den Kulturseiten der Zeitungen vom 7. Oktober. Und das war schon Fazit die Kultur vom Tage. Immer nachts im Radio. Wirklich immer. Jede Nacht. Und jederzeit auch als Podcast mit Wladimir Balzer.